Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Money Train Podcasts. Und wir wollen heute über den Autosektor sprechen, eine Branche, die sich rasant weiterentwickelt und bei der auch die Karten derzeit neu gemischt werden. Und wer hier vielleicht die Trümpfe in den Händen halten könnte, darüber möchte ich sprechen, und zwar mit einem Autoexperten, und zwar der ist jetzt bei mir. Ich begrüße damit sehr herzlich Jochen Kauper. Er ist Redakteur bei Der Aktionär. Hallo Jochen.
Ja, hallo Nadine, freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich habe vorhin schon recherchiert natürlich, du bist seit 2012 Redakteur bei Der Aktionär, interessierst dich insbesondere aber nicht nur für Autos. War denn deine allererste Aktie ganz früher auch eine Autoaktie dann? Ach,
sehr interessante Frage, nein.
Ist das Gespräch eigentlich schon wieder beendet? Nein.
Dann wären wir schnell durch gewesen.
Stimmt, das wäre eine ganz kurze Ausgabe gewesen. Ja. Aber dann frage ich anders, weil wir wollen ja zum Thema Auto kommen. Dein erstes Auto, das muss ja logischerweise ein Auto gewesen sein. Was war das?
Mein erstes Auto war tatsächlich ein Zweier-Golf damals zu meinem 18. Geburtstag. Ja, keine Ahnung, wie viele Kilometer die Mühle schon drauf hatte, aber gut gepflegt, war wirklich okay. Mein Wunschauto wäre eigentlich so fast gewesen, ein VW Käfer, uralter Style. Ist auch nach wie vor echt eins meiner Lieblingsautos, aber es war tatsächlich damals ein Zweier-Golf.
Wie viel Technik war da damals verbaut, gerade wenn du es jetzt mit heute vergleichst?
Das ist eine sehr gute Frage. Im Prinzip bist du eingestiegen, Zündschlüssel umgedreht und dann ist das Teil gelaufen. Da musst du nicht irgendwie mit Handy-Updates, Software over the air, Robotaxi und solchen Technologien dich auseinandersetzen, sondern es war noch richtig oldschool, selbstfahren quasi.
Also ganz viel Technik, und das ist ein richtiger Wettbewerb, der sich da jetzt entwickelt hat, bei dem ja verschiedene Autohersteller immer wieder die Nase vorn haben. Und ein Taktgeber ist ja Tesla, zumindest was Elektroautos angeht, zumindest sehr lange gewesen. Jetzt aber eher im Umbruch, oder wie würdest du denn die aktuelle Lage beschreiben? Würdest du erstmal bestätigen, wirklich Taktgeber über einige Zeit?
Ja.
Und jetzt die Lage?
Also lange Zeit. Das muss man schon wirklich auf fairerweise dazu sagen. Was Elon Musk mit seiner Mannschaft hier aus dem Boden gestampft hat, ist schon echt irre. Und eine Managementleistung, kannst du eigentlich nur deinen Hut vorziehen. Letztendlich hat er das Elektroauto ja salonfähig gemacht. Also damals mit dem ersten umgebauten Lotus durch die Gegend gedüst ist. Das war schon abartig, hat irgendwelche Laptop-Batterien da reingepackt, und dann hat sich die ganze Geschichte immer weiterentwickelt, letztendlich dann bis hin zum Model 3 und Model Y. Also die Autos haben ja wirklich Standards gesetzt, muss man schon sagen, und die Erfolgsgeschichte ist irre. Die Absatzzahlen sind jahrelang geklettert, und er hat es dann irgendwann auch mal geschafft, Gewinne zu erwirtschaften. Wir haben jetzt 2025 das allererste Jahr mit Umsatzrückgang bei Tesla. Und letztendlich ist es ja so, das Unternehmen befindet sich auch im Umbruch. Taktgeber sind sie in der E-Mobility-Szene schon lange nicht mehr. Das ist meine persönliche Meinung. Die ganzen Tesla-Fans werden jetzt draußen wieder aufstehen und sagen, Gottes Willen, was erzählt der jetzt für ein Mist? Aber letztendlich ist es ja wirklich so. Da hast du andere Firmen, die wirklich in Sachen Technologie, Technik Tesla jetzt die Butter vom Brot genommen haben. Und Tesla ist jetzt wirklich im Umbruch. Versucht jetzt irgendwie umzuschwenken hin Richtung humanoide Roboter, künstliche Intelligenz. Ganz oben steht natürlich auch die Robotaxi-Geschichte, wo sich Tesla jetzt breit machen möchte. Inwieweit diese ganzen Stories, die er jetzt verfolgt, erfolgreich sein werden, das steht noch in den Sternen. Die Zukunft wird es zeigen, aber wie erwähnt, in verschiedenen und in vielen Teilbranchen ist Tesla sicherlich im Moment nicht Taktgeber und nicht Marktführer.
Es wirkt ja manchmal so ein bisschen wie ein Kreislauf, den Tesla da plant. Ich glaube, es geht ja los von Solarlösungen, Stromspeicher bis hin zu autonomen Fahren, Software. Ist das so ein bisschen aus deiner Sicht vielleicht ein Zukunftsmodell?
Ja, ich meine, man muss fairerweise dazu sagen, Solarkraftwerke, Batteriespeicher und das hat es sicherlich auch im Programm, aber es ist trotzdem ein geringer Anteil im Gesamtumsatz. Die Batteriespeicher, die sind in den letzten Quartalen, auch was die Zahlen angeht, sicherlich extrem stark gewachsen, aber man muss auch immer sehen, von welcher Basis aus. Also die war relativ gering. Letztendlich sagt er ja selber, oder er verbreitet so die Vision oder das Denken, dass irgendwann 80% des Tesla-Umsatz aus dem Segment der humanoiden Roboter stammen werden. So, das ist die Vision, die er letztendlich immer wieder in den letzten Bilanzpressekonferenzen auf den Tisch gelegt hat. Man muss aber fairerweise auch dazu sagen, dass Tesla im Bereich der Humanoiden meiner Ansicht nach jetzt im Moment kein Marktführer und kein Leader ist. Sicherlich mit vorne dabei, aber wenn du den Optimus anschaust, kurz vor Weihnachten waren sie beispielsweise in Berlin in einem Kaufhaus. Da gab es den Optimus, der jetzt die Popcorn-Sachen gefüllt hat hier und da. Wenn du dir einmal die Bewegungen anguckst und die Zeiträume, sagst du, naja, bewegt sich schon noch in Zeitlupe. Und im Vergleich zu dem Iron, der von Xiaopeng in China jetzt produziert wird, sagst du mal, das ist jetzt schon ein Unterschied mit Tag und Nacht. Du hast jetzt Boston Dynamics beispielsweise, die auch richtig gut im Business sind. Oder auch immer wieder im Blick wert jetzt in Deutschland Neura Robotics, die man jetzt sicherlich auch im Tableau haben muss. Und da gibt es unterschiedliche und viele verschiedene Player, die es sich hier peu à peu im Markt breit machen. Das Marktumfeld und das Marktpotenzial, Marktvolumen ist sicherlich riesig irgendwann. Das glaube ich jetzt schon, aber es ist sicherlich jetzt nicht so, dass Tesla hier First Mover ist und den Markt für sich einnehmen wird. Deswegen sage ich auch, also diese Börsenbewertung, die wir im Moment haben bei Tesla von 1,4 oder 1,2 Billionen Dollar mit einem Kursumsatzverhältnis von around about 14 und KGV von 100 oder 200, Mann, das sind schon wirklich immer noch Luftschlösser, in denen wir uns da bewegen und die Elon Musk immer wieder baut. Und er verbreitet ja immer wieder neue Visionen, die an Investoren super verkauft. Da gibt es überhaupt keine Diskussion.
Wie sieht es dann mit den Visionen von Seiten der chinesischen Autohersteller aus? Wie denkst du, stellt man sich dort auf, gerade jetzt und vielleicht auch künftig? Was hast du damit bekommen? Auch in Richtung, sich immer breiter aufzustellen? Ich meine, direkte Konkurrenz zu Elektrofahrzeugen ist ja schon da, aber wie soll es da weitergehen?
Man, das haben sie natürlich richtig gut gemacht, das muss man fairerweise schon dazu sagen. Also die chinesische Regierung hat gesagt, okay, wir haben jetzt den Swing Richtung E-Mobility, das Elektroauto wird immer mehr präsent und das ist jetzt die Chance, die wir haben und die müssen wir am Schopf packen. Letztendlich war es ja so gewesen, der Motor für einen Brenner, deutsche Ingenieurskunst, 2000 Teile, da hast du in China, da hast du ja keinen Auftrag. Die hatten keine Chance, irgendwie gute Autos zu bauen, auf Verbrennerbasis. Letztendlich, dann kam das Elektroauto, 200 Teile, der Motor, inklusive der Batterie, und da hast du auf einmal völlig neues Spielfeld, völlig neues Aufbau des Autos. Die Batterie sitzt unten als Schwerpunkt im Auto. Und das Auto wird völlig neu aufgebaut. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt ein Verbrennermodell, da stecke ich jetzt einfach einen Elektromotor in die Batterie rein, sondern das Auto wird von null auf völlig neu konzipiert. Und da haben die Chinesen gesagt, okay, Regierung, wir pushen die ganze Szene jetzt mit üppigen Subventionen und da hast du völlig neue Player auf einmal, wie BYD, Xiaopeng, du hast NIO, du hast jetzt Xiaomi. Und die haben das richtig gut gemacht und der chinesische Markt wird es letztendlich, ich will nicht sagen nur noch, aber größtenteils von den chinesischen Playern dominiert. Die haben den deutschen Automobilhersteller krasse Marktanteile abgenommen und die deutschen Hersteller haben Milliardengewinne gemacht, immer wieder in China und die schmelzen jetzt dahin und die sind jetzt händeringend auf der Suche nach neuen Plänen, neuen Modellen, die sie jetzt in China irgendwie ausrollen, um wieder den chinesischen Herstellern Konkurrenz zu machen. Das schaffen sie im Moment nicht. Und die Chinesen sagen, okay, nächster Step. China sind die Marktanteile letztendlich verteilt. Und wir breiten es jetzt Stück für Stück in Europa und in Lateinamerika aus und versuchen jetzt die Expansion voranzutreiben, um unser Geschäftsmodell weiter in die Welt zu drücken.
Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Ist es überwiegend der Preis? Oder warum greifen aus deiner Sicht Menschen zu? Warum gewinnen sie Marktanteile?
Ja, das ist letztendlich so, dass BYD beispielsweise jetzt in Europa die Zahl seiner Autos jetzt von 24 auf 25 verdoppelt hat. Aber auch hier muss man schon auch sehen, Verdopplung ja, aber die Basis war natürlich auch gering. Das ist, ich glaube, bis 2030 wollen sie 1 Million Autos im Ausland verkaufen, also außerhalb Chinas. Das Ziel ist ambitioniert, das ist realisierbar. Und bei denen macht es natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die haben gutes Produkt, solides Produkt mit wahnsinnig viel Technik, Software an Bord, was die deutschen Hersteller und die europäischen Hersteller jetzt nicht unbedingt bieten können. Und von daher macht es natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist wirklich irre, was sie letztendlich bieten. Aber auch hier muss man sagen, beginnen die Elektroautos, glaube ich, auch bei rund 30.000 Euro jetzt aufwärts. Also die werden sich sicherlich auch noch strecken und günstigere Modelle auf den Markt bringen. Aber was sie letztendlich auch in Sachen Software auch mit an Bord haben, Fahrassistenzsysteme, das ist schon wirklich irre. Aber es gibt natürlich auch von den Konsumenten immer wieder Stimmen, die sagen, naja, ich will mir definitiv sicherlich kein Auto made in China jetzt in die Garage stellen. Aber das sage ich dann auch immer, ja, wie lange ist es denn her, dass viele Konsumenten gesagt haben, hey, ich will mir sicherlich kein Handy vom chinesischen Hersteller kaufen. Und wenn man sich jetzt mal umsieht, dann sagst du ja auch, gut, ich habe Huawei, ich habe Xiaomi, die letztendlich jetzt auch Markt für Smartphones, gute Marktanteile jetzt Apple beispielsweise abgenommen haben.
Du hast gerade schon von 30.000 Euro gesprochen. Es wird ja immer wieder von dieser, nennen Sie es mal, fast magischen Marke, 25.000 Euro gesprochen für ein Elektroauto, so ein bisschen um den Massenmarkt vielleicht zu durchdringen. Meinst du, da können deutsche Automobilhersteller punkten in dem Bereich? Also ist da was angedacht? Wie siehst du da die Prognosen?
Ja, sicherlich. Es ist sicherlich schwierig, aber VW wird das letztendlich schon stemmen. Ich glaube, Citroën liegt schon bei 25.000. Also da wird es sicherlich Modelle geben. Es wird Modellvarianten geben in Europa, die unter 25.000 Euro liegen werden. Und wir werden die Preisschwelle von 20.000 Euro sehen, da bin ich mir sicher. Und Volkswagen wird hier in den nächsten Jahren sicherlich auch mit Modellen auf den Markt kommen, die jetzt für den Massenmarkt tauglich sind. Letztendlich ist es auch immer eine Frage der Batteriepreise. Die immer noch einen großen Teil des Preises bestimmen von einem Elektroauto. Aber letztendlich, ich glaube, 2027 ist angedacht, dass VW hier mal erste Modelle bringt, auch mit neuer Softwarekomponente, um letztendlich hier den Massenmarkt anzusprechen, um die hier jetzt auch zu punkten, wo sie letztendlich schon auch wirklich dringenden Handlungsbedarf haben.
Wo siehst du denn Chancen? Also wie sollte vielleicht aus deiner Sicht das Denken der Autohersteller sein, hin Auto als großes digitales Produkt oder sich vielleicht ein bisschen breiter aufzustellen, wie es jetzt zum Beispiel bei Tesla der Fall ist oder geplant ist? Wo siehst du so die größten Chancen vielleicht? Oder vielleicht auch speziell auf das Thema Traditionen zu setzen oder vielleicht je nach Marke unterschiedlich?
Ich glaube, es ist grundsätzlich schon mal schwierig, Chancen jetzt neu zu definieren. Ich glaube, letztendlich ist es für viele Hersteller der alten Schule, also Oldschool-Hersteller, wie jetzt beispielsweise Volkswagen, was Mercedes-Benz ist, ob es Porsche ist oder letztendlich auch Stellantis. Das ist schon auch eine gewisse Art Überlebenskampf, den sie letztendlich jetzt im Moment haben, weil du musst dich komplett neu erfinden, du musst dich neu aufstellen. Und das siehst du ja über die letzten Jahre hin, es war für viele Findungsprozesse, wo will ich denn eigentlich hin? Beispiel Mercedes-Benz, zuerst gab es Electric Only, also die wollten nur auf elektrische Autos setzen, dann gab es Luxus pur, also nur hochpreisige Elektroautos, jetzt dann wieder die Rolle rückwärts, sagen sie, okay, wir setzen wieder mehr auf Hybridmodelle, jetzt gibt es wieder Modelloffensive, da sagst du, hey wow, also wohin geht's denn eigentlich? Also ich möchte jetzt nicht in der Situation sein und CEO von so einem Unternehmen, also sage ich, hey, wow, da stehst du ja brutal unter Druck.
Deswegen bist du jetzt auch hier im Podcast. Ja, also,
ich sag mal, darfst erzählen. Hast du natürlich echt leicht reden in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, sagst du, setz dich hierher und darfst es irgendwie so alles in einer entspannten Situation, entspannten Lage kommentieren. Da tut man sich natürlich schon leicht.
Denkst du ein bisschen nach Nationaltrainer vom Sofa aus?
Ja, das sind die Tollsten. Weil ich sie dann hinstelle und sage, hey, was hat er denn da wieder gemacht? Oder was hat jetzt der CEO von Mercedes, das hat der Ola Källenius denn da wieder gemacht? Und jetzt muss er wieder Rolle rückwärts. Also, da spricht man so, natürlich spricht man sich da leicht. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, ey, die Jungs da oben, die verdienen alle richtig fett Kohle, ja. Wenn ich sie da gebe, mit Sicherheit keiner unter 10, 15 Millionen im Jahr heim, dann sage ich, naja, dann muss man aber natürlich schon auch erwarten, dass ich hier ein Automobilhersteller ein gutes und ruhiges Fahrwasser wieder manövriere. Also bei Mercedes bin ich jetzt mal gespannt. BMW hat es über Jahre eigentlich richtig gut gemacht. Wobei man natürlich auch sagen muss, viele haben es immer kritisiert, die haben ja technologieoffen haben sie sich immer aufgestellt. Die haben gesagt, okay, wir entwickeln die Verbrenner weiter, egal was die Konkurrenz macht. Wir setzen auf Elektroautos, wir setzen auf Hybride. Jetzt sind sie drauf und dran, wahrscheinlich auch Range Extender mit ins Portfolio zu nehmen. Und dann sage ich, ja, der Oliver Zipse, der jetzt sein Amt abgeben wird, der hat es richtig gut gemacht. Und obwohl er natürlich auch am Anfang wahnsinnig viel Kritik einstecken musste, sagen sie, hey, wieso Technologie offen? Wieso fokussierst du dich noch nicht nur auf Elektromobilität? Aber letztendlich musst du ihm ja auch recht geben. Und das hat sich bewährt. Und jetzt mit der Modellreihe neue Klasse, die sie bringen, wird die Software völlig neu aufgesetzt, neue Antriebsart, billiger. Wir haben schnellere Ladekapazitäten, neues Interieur, neues Design, auch futuristisch. Das hat schon Hand und Fuß. Und ich glaube, dass sie damit schon gut fahren und auch für die Zukunft gut fahren werden. Also jetzt VW, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sie sich so weiter aufstellen und wie das weitergehen soll. Die haben jahrelang in China wahnsinnig viel Geld verdient und davon haben sie auch gezehrt. Und dann musst du irgendwo zusehen, dass deine Milliardengewinne so dahin schmelzen, weil die chinesischen Player immer besser werden und immer besser und nur auf das Elektroauto gesetzt haben. Und VW in China keine Lösungen hatte und auch zu langsam war und letztendlich die Software schlecht gewesen ist. Die hatten wenig Infotainment, die hatten die chinesische Konsumenten, die haben sie nicht richtig ins Boot geholt und haben letztendlich das Auto nicht darauf abgestimmt, was die chinesische Bevölkerung eigentlich will. Und jetzt müssen sie schon schauen, dass sie die Marktanteile zumindest halten oder stabilisieren.
Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen oder du hast mir den Hinweis gegeben, dass es auch Player geben könnte, die vielleicht noch nicht jeder auf dem Schirm hat, die vielleicht theoretisch größer werden könnten. Du sprichst jetzt, glaube ich, oder hast gesprochen von einem türkischen Autohersteller. Erzähl doch mal dann davon. Haben wir vielleicht manche noch gar nicht auf dem Schirm,
ja,
die enormes Wachstumspotenzial haben?
Ja, die sind aber leider eben noch nicht börsennotiert. Ich warte schon irgendwann mal drauf, dass die Jungs da irgendwie sagen, hey, jetzt geht's an die Börse. Wir haben vorhin mal ganz kurz drüber gesprochen. Wie kam denn dieser Wechsel da zustande, dieser komplette Swing in Richtung Elektromobilität? Und die Chinesen haben dann gesagt, okay, wir setzen voll auf diese Karte. Und durch die Tatsache, dass vom Verbrenner weg hin zum Elektromotor das Auto völlig neu aufgebaut und konzipiert werden musste und muss, mit weitaus geringeren Teilen, was den Motor betrifft, da kamen natürlich auch völlig neue Player jetzt auf einmal. Du hast in den USA beispielsweise eine Rivian, dann kam Lucid, dann kamen verschiedene Player, die wieder von der Bildfläche verschwunden sind. Jetzt kam zum Beispiel in der Türkei, weil es eben angesprochen hat. Also die Marke ist mir natürlich schon mal aufgefallen, das sage ich ja, TOG, ja, T-O-G-G, TOG. Die bauen Werke in Deutschland auf, das ist das meistverkaufte, also ihre Modelle, die meistverkauften Elektroautos in der Türkei, noch weit vor Tesla. Also ich selber habe es noch nicht gefahren, aber das will ich unbedingt mal ausprobieren und ich bin gespannt, wie die Technologie sich so darstellt. Wir haben auch einen vietnamesischen Hersteller, schimpft sich Winfast. Die hatten auch einen fulminanten Börsenstart gefeiert mit Milliardenbewertung, wo ich sage, na, das war völlig drüber und sehr viele Aktien in fester Hand. Also hier werden wir sicherlich auch in Zukunft noch den einen oder anderen Player sehen, der auf einmal wie Phönix aus der Asche kommt. Wir hatten ja damals auch die Rimac aus Kroatien mit wahnsinnig spannenden Modellen, wo ich sage, ja, hier siehst du aber auch, das Auto kostet, glaube ich, der Nevera weit über 1 oder 2 Millionen, wo du dann sagst, naja, man merkt schon irgendwo auch, dass es noch keinen richtigen Luxusmarkt für Elektroautos gibt oder Markt für Luxus-Elektroautos. Deswegen bin ich auch mal gespannt. Also der ganze Markt ist ja irgendwie völlig rasch in Bewegung. Die Entwicklungssprünge sind nach wie vor enorm. Auch wenn du das Segment jetzt Robotaxis ansieht, ist es schon irre.
Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel in Bewegung. Ich habe es ja auch in Begrüßung angesprochen. Und da habe ich auch gesagt, da gucken wir mal, wer die Karten, die Trümpfe in der Hand hält. Ist vielleicht ein Trumpf auch noch Tradition, ein großer Markenname?
Du meinst jetzt traditionell Hersteller?
Zum Beispiel, genau. Ja. Ich rede jetzt Porsche etc.
Ja, oh Porsche, Gottes Willen, das ist mein größtes Sorgenkind. Ja.
Geschickt übergeleitet zu Porsche.
Also, Gottes Willen, wenn ich drüber nachdenke, mein Dad hat ja früher Autos verkauft und ich bin als Kind dann immer ins Autohaus rein und durfte mich dann immer in die Autos setzen. Und damals standen dann wirklich Volkswagen, Audi und auch Porsche. Da gab es einen 924er, 944, der 911er. Also musste ich natürlich im 911er setzen. Wahnsinn, das ist
Klassiker. Irre. Ich glaube, seit den 60er Jahren wird er ja schon durchgehen, das Modellreihe. Mega.
Also immer noch irre. Also wenn ich mich da zurückerinnere, das ist wirklich krass. Und man, die Modelle an sich, rein vom Design, finde ich sehr immer noch völlig, völlig irre. Das sind immer noch Hingucker und sage ich, ey, wow.
Aber Sorgenkind. Aber,
ja, hast Porsche hat gesagt. Die Frage ist doch, wo will Porsche hin? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ja? Wollen sie jetzt wirklich so Richtung Massenhersteller? Also müssen sie die Strategie neu definieren, dass ich sage, okay, ich baue jetzt im Jahr keine 230.000 Autos mehr, sondern 400.000 plus X und wäre jetzt in Anführungsstrichen zum Massen-Premium-Hersteller, kein Luxus mehr. Oder ich sage, jetzt gehe ich jetzt völlig in die Nische und setze jetzt die gleiche Strategie auf wie Ferrari. Und das, was sie jetzt im Moment machen, auch wieder so die Rolle rückwärts, ja, wir wollen mehr Verbrenner jetzt wieder produzieren, müssen wieder ihre Produktionslinien völlig umstellen. Vorher wollten sie ja mehr Elektro. Und dann sage ich, das ist natürlich jetzt schon echt schwer. Und Porsche ist genau an der gleichen Stelle wie jetzt die verschiedenen Volkswagen-Modelle. Jetzt auch in China haben sie wahnsinnig viel Geld verdient. Und in China siehst du die Marktanteile jetzt wegbrechen. Es gibt jetzt letztendlich keinen richtigen Markt mehr für Luxusautos in China. Die Verkäufe sinken jetzt im letzten Jahr, glaube ich, wieder minus 25%, zuvor über 20% minus in China. Und das war ja auch ihr Steckenpferd. Da haben sie wahnsinnig viel Geld verdient. Und letztendlich ist es auch so, dass ich in China jetzt nicht sehe, wie sie den Verfall von Marktanteilen jetzt stoppen werden. Die haben jetzt kein Modell. Und die chinesischen Käufer gehen ja mehr und mehr Richtung Xiaomi, NIO, BYD und Xiaopeng. Und von daher sehe ich Porsche jetzt nach wie vor in einer schwierigen Situation.
Jetzt haben wir einige schwierige Situationen uns angeschaut. Jetzt vielleicht zum Schluss, sag doch noch mal kurz und knapp, vielleicht als Ratgeber für alle. Nein. Was braucht es 2026 als Autohersteller, um erfolgreich zu sein? Was würdest du da sagen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. War glücklicherweise, haben wir uns vorhin schon mal ganz kurz drüber unterhalten. Ich sitze jetzt nicht auf dem Chefsessel von VW, Audi oder Mercedes oder BMW. Letztendlich klare Strategie, gute Produkte, Softwareprodukte, softwaredefinierte Produkte, wo du sagst, du hast auch wirklich ein richtig gutes Konkurrenzprodukt gegen die chinesischen Hersteller wie Xiaomi oder BYD, Xiaopeng stehen, die ja wirklich mit softwaredefinierten Produkten glänzen. Und wenn du jetzt die Autos beispielsweise von Xiaomi anschaust, diese SU7 oder YU7, wenn du in das Auto einsteigst und hast ein Handy von Xiaomi und das Handy wird sofort gespiegelt, also du musst nichts machen, nichts extra verbinden, wird sofort gespiegelt innerhalb des Autos, du kannst alles damit steuern. Also es ist schon genial gemacht und das sieht man einfach mal, die perfekte Symbiose aus Software und Hardware, und die fehlt mir bei den deutschen Herstellern schon, dass du sagst, ich habe hier eine perfekte Symbiose. Bei VW war es lange auch so gewesen, dass diese Over-the-Air-Updates über Nacht nicht funktioniert haben, das Auto zum Teil nicht mehr steuerbar gewesen und kannst gar nichts machen. Also hier haben sie schon noch Defizite zu beheben. Auch vom Design wünsche ich mir gerne mal ein bisschen was Mutigeres. BMW war sicherlich mutig mit der neuen Klasse, finde ich jetzt schon. Aber da müssen sie schon noch ganz schön Geschwindigkeit aufnehmen, Speed aufnehmen. Und wenn ich mir überlege, dass du ja so die nächsten großen Player hast, die jetzt im Markt für Robotaxi sich positionieren und ja in gewisser Art und Weise auch den deutschen Herstellern kleine Marktanteile abgraben. Ich meine, Robotaxi sagen alle, die werden irgendwann mal alles übernehmen. Das glaube ich jetzt nicht, ja. Wir werden sicherlich nicht alle mit Robotaxi durch die Gegend fahren. Aber es wird einfach so ein Hybridmodell werden. Wir vielleicht noch Verbrenner haben, wir werden Elektroautos haben, wir werden Robotaxis haben. Und hier haben wir auch im Bereich Robotaxis, wir haben Zugs, wir haben die Alphabet-Tochter Waymo, Tesla muss man sicherlich auch immer wieder nennen, ja. Und die nehmen den deutschen Herstellern sicherlich auch Marktanteile ab. Und in dem Segment müssen sich die deutschen Hersteller ja auch erstmal positionieren.
Aber hast du Hoffnung für die deutschen Hersteller?
Ja, man muss immer Hoffnung haben. Man ist mir ja sicherlich auch noch ein bisschen so verwurzelt, dass man sagt, hey, bitte nehmt an Geschwindigkeit, an Speed zu, bringt uns schöne, coole Modelle. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, also von daher hoffe ich ja schon, dass hier BMW, Mercedes und auch Volkswagen gute Modelle und gute Leistungen jetzt auch für die Konsumenten liefern werden, dass man hier auch wirklich bei den Modellen jetzt eine gute und schöne Auswahl hat.
Danke dir.
Sehr gerne.
Jetzt haben wir, glaube ich, einen Rundumschlag über diverse Marken gemacht. Danke für deine Einschätzung. Das war der heutige Money Train Podcast und zwar mit Jochen Kauper. Er ist Redakteur bei Der Aktionär. Seine Einschätzung zum aktuellen Automarkt mit den aktuellen Herausforderungen, Risiken und auch Chancen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.